Guten Abend, wir kommen zu Hesekiel, was sage ich, Hiob 34, und wir haben ja bereits begonnen mit der Rede von Elihu ab Kapitel 32, und es ist uns schon deutlich aufgefallen, dieser junge Mann spricht ganz anders als die drei alten Freunde von Hiob. Und was er bringt, ist auch in der Substanz ganz anders. Er spricht auch über Leiden, wie die drei Freunde Hiobs und Hiob selbst. Aber im Kontrast zu den Freunden Hiobs hat er nicht eine Sicht, als hätte Leiden einfach hauptsächlich eine Bedeutung. Die drei Freunde haben gesagt, Hiob leidet so schwer, weil er auch ganz schwer gesündigt hat. Also der Zusammenhang Leiden, schwere Leiden, schwere Sünde. Das war ihre Botschaft. Und wir haben schon letztes Mal gesehen, in Kapitel 33, Elihu spricht ganz anders über Leiden. Wir haben gesehen, wie Gott zu den Menschen spricht, und zwar zu allen, auch zu denen, die eben keine Bibel haben. Und wir haben gesehen, dass er unter anderem gerade durch Leiden zu den Menschen spricht, um sie zu bewahren vor dem ewigen Gericht. Aber es wird noch mehr dazukommen in den weiteren Kapiteln von Elihu. Wir lesen jetzt Kapitel 34 ab Vers 1. Darf ich bitten, und zwar zunächst mal bis Vers 9.
Und Elihu redete weiter und sprach: Hört, ihr Weisen, auf meine Worte, und ihr Verständigen, gebt mir Gehör, denn das Ohr prüft die Worte, wie der Gaumen die Speise schmeckt. Das Rechte wollen wir uns erwählen, um untereinander zu erkennen, was gut ist. Denn Hiob behauptet: Ich bin gerecht, aber Gott hat mir mein Recht entzogen. Trotz meines Rechtes werde ich zum Lügner gestempelt, tödlich verwundet bin ich vom Pfeil, ohne dass ich schuldig wäre. Wer ist ein Mann wie Hiob, der Lästerung trinkt wie Wasser, der in Gemeinschaft mit Übeltätern wandelt und mit gottlosen Leuten umgeht? Denn er hat gesagt, es nützt dem Menschen nichts, wenn er mit Gott Freundschaft pflegt.
Danke. Also, Elihu hat innegehalten. Und wir haben gesehen, am Schluss von Kapitel 33, er hat Hiob die Möglichkeit gegeben, auf seine Worte zu reagieren. Er hat also nicht einfach einen Monolog halten wollen, sondern er wollte Hiob Gelegenheit geben, um darauf auch zu reagieren. Aber Hiob schwieg. Und darum lesen wir in Vers 1 hier von Kapitel 34, und Elihu hob wieder an und sprach. In Kapitel 33 hat er Gott vorgestellt als den Rettergott. Wir haben gesehen, diese wunderbare Stelle über den kommenden Messias, der die Sühnung für verlorene Menschen schaffen würde. Also Kapitel 33 ist Gott als Rettergott vorgestellt, und jetzt in Kapitel 33 als Rettergott, und in Kapitel 34 wird Gott in seiner absoluten Gerechtigkeit vorgestellt. Wir werden dann sehen, in Kapitel 35 stellt er Gott vor als der, der erhaben ist über alles. Souverän erhaben über allem. Und in Kapitel 36, in der letzten Rede, 36, 37 gehört zusammen, da stellt er Gott vor als ein Gott der Liebe. In Vers 2 spricht er alle an, die drei Freunde und auch Hiob. Und wie nennt er sie? Ja, er nennt diese Männer, die sich wirklich in manchen Dingen ganz grundsätzlich geirrt haben, nennt er Weise. Und zweitens? Ja, Verständige oder Kundige. Und ruft sie auf, sie sollen doch bitte jetzt auf ihn, den Jüngeren, Acht geben und hören. Und Indem er sie eben so anspricht, ihr Weisen, ihr Kundigen, zeigt ihr seine Wertschätzung. Und das war ja nicht Heuchelei. Denn wenn wir nochmals überdenken, was diese Freunde und auch Hiob in all diesen Kapiteln gesagt haben, das ist schon voll von Weisheit. Aber es war auch der Wurm drin. Es waren eben auch Irrtümer drin. Aber dadurch, dass er sie so anspricht mit Achtung, und diese Achtung hat er ja auch schon darin gezeigt, dass er geschwiegen hat, bis sie alle ausgeredet hatten. Wohl, es hat ihn ja fast verplatzt, hat er gesagt in Kapitel 32. Er konnte sich kaum zurückhalten, aber er hat daran festgehalten, diese Älteren will ich ehren und sie sollen zuerst sagen, was sie zu sagen haben. Und das ist natürlich auch ein Türöffner, dass er die Wertschätzung zeigt. Und dann Vers 3, denn das Ohr prüft die Worte, wie der Gaumen die Speise kostet. Also so wie das beim Essen ist, es ist ja so, dass wir wunderbar geschaffen sind. In unserem Innern, im Mund, da haben wir so viele Geschmacksknospen und über die Nervenbahnen werden tausende von Signalen beim Essen ins Hirn hinauf geschickt und das wird in Echtzeit im Gehirn verarbeitet. Und wenn da irgendetwas drin ist, was eben giftig sein kann, und das ist oft ein verräterischer Geschmack, nicht immer, mit dabei, dann die Reaktion, das geht aus dem Mund raus. Das wird entsorgt. Und so sagt Elihu, genauso wie es beim Essen ist, da prüfen wir ständig in Echtzeit, was wir da zu uns nehmen, bevor wir es runterschlucken. Und das hat Gott so wunderbar eingerichtet. Es ist eigentlich eine Kontrollstelle und gleichzeitig ist es die Möglichkeit, dass man das Essen auch genießen kann. Und zwar so, dass man es eben dankbar aus der Hand Gottes nimmt, so wie es im Buch Prediger heißt, wer kann genießen ohne ihn? Der wirkliche Genuss ist, wenn man in Gemeinschaft mit Gott ist und alle guten Gaben aus seiner Hand nimmt. Und darum danken wir auch vor dem Essen dem Schöpfer für die Gaben. Nun, er sagt also, bitte hört nicht nur zu, sondern kontrolliert, ob das, was ich sage, auch stimmt. Und das ist genau das Prinzip von 1. Korinther 14, 29. Zwei oder drei Propheten lasst reden, die übrigen. Ja, nicht schlafen, lasst schlafen, sondern die übrigen lasst urteilen, prüfen. Genau. Und wie war das bei dem Apostel Paulus damals in Beröa, Apostelgeschichte? Darf ich bitten, Sascha, uns zu lesen ab Vers 10 bis 11.
Die Brüder aber schickten sogleich während der Nacht Paulus und Silas nach Beröa, wo sie sich nach ihrer Ankunft in die Synagoge der Juden begaben. Diese aber waren edler gesinnt als die in Thessalonich und nahmen das Wort mit aller Bereitschaft auf und sie forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhalte.
Jawohl. Hier wird vorgestellt, die Juden in Beröa waren edle Leute. Und warum waren sie edel? Aus zwei Gründen. Können wir das kurz zusammentragen?
Sie nahmen das Wort mit aller Bereitschaft auf.
Jawohl. Sie nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit auf. Und zweitens?
Sie forschten täglich in der Schrift.
Ja, mit welchem Zweck? Um zu prüfen, ob es sich so verhielte. Also die haben mit der Heiligen Schrift ständig überprüft, ob die Lehre von diesem Mann, Paulus, mit der Bibel, mit dem Alten Testament, das sie hatten, übereinstimmt. Und darum nennt Lukas sie edel. In Thessalonich, gerade davor, da hat Paulus ganz massive Ablehnung erlebt von seiner Verkündigung. Die sind gegen ihn aufgestanden und da hat Eifersucht eine riesige Rolle gespielt. Aber in Beröa war das so ganz anders, eben edel. Die haben zuerst mal einfach zugehört und das dankbar aufgenommen. Aber eben nicht blindlings, sondern sie haben selber die Schrift untersucht und kontrolliert, stimmt das, was Paulus sagt, überein. Ich habe das so durch die Jahrzehnte immer wieder erlebt. Es gibt so gewisse Kreise, wenn man hinkommt, um das Wort weiterzugeben, da gibt es Leute, die sagen immer aber. Man kann erzählen aus der Bibel, was man will, die sagen immer aber. Also da ist einfach schon von Anfang an irgendwie eine Blockade. Ich habe das schon erlebt, als junger Mann in Bibelgruppen, so Studentenbibelgruppen, immer heißt es aber. Und ich muss ja sagen, mit den Leuten kommt man nirgends hin. Wir waren immer am Aber wegräumen. Man konnte gar nicht richtig mal ausführen und erklären. Und dann gibt es aber auch solche, da kann irgendein Irrlehrer kommen und der kann wirklich die verrücktesten Dinge erzählen. Und die merken das nicht. Die prüfen nichts. Und es braucht die Kombination. Bereitwillig aufnehmen, dankbar sein für das Wort und dann auch dieses Prüfen anhand der Schrift. Aber da braucht es eben den persönlichen Umgang mit der Heiligen Schrift. Sonst ist man völlig geliefert. Und das ist ja das große Problem. In manchen Gemeinden kommen die Leute gar nicht mit der Bibel in der Hand in die Gemeinde. Sie hören einfach zu. Ja, aber es wäre doch wichtig, die Bibelstellen nachzuschlagen und genau nachzulesen, was steht da. Und dann eben zu überprüfen. Nach der Schrift. Und dann kommt 34, Vers 4. Erwählen wir für uns, was recht. Erkennen wir unter uns, was gut ist. Das ist eine Ermutigung. Und wer ist gemeint mit wir und mit uns?
Alle?
Also 5 Leute. Das ist auch speziell. Also er verbindet sich mit Hiob und mit den 3 Freunden und sieht sich quasi als eine Einheit und da macht er Mut. Er sagt, erwählen wir für uns, was recht ist. Also da, wenn ich jetzt etwas sage, was richtig ist, und ihr prüft das, eben das Ohr muss prüfen. Und jetzt seht ihr das jetzt richtig. Ja, aber dann müssen wir das auch richtig eben für uns in Anspruch nehmen. Es ist im Prinzip alttestamentlich ausgedrückt, was Paulus in 1. Thessalonicher 5, 21 sagt. Prüft alles, das Gute behaltet. Und die Art und Weise, wie er das ausdrückt, entspricht ganz dem Hebräerbrief. Im Hebräerbrief, muss man darauf achten, kommt immer wieder vor, lasst uns hinzutreten zu dem Thron der Gnade. Lasst uns, immer wieder, lasst uns. Und im Hebräerbrief geht es um einen Lehrer, der das Volk Gottes ermutigt und der sich eins macht mit dem Volk Gottes. Das, was er sagt, gilt nicht nur den anderen, sondern auch ihm selber. Und darum macht er sich eins und sagt, lasst uns. Genauso spricht Elihu, die Sprache des Hebräerbriefes. Und dann, Verse 5 und 6, da zitiert er Hiob. Um dann eben Hiob zu korrigieren. Das heißt, er macht keine Unterstellungen. Die 3 Freunde, die haben Hiob angegriffen in einer üblen Art und Weise. Die haben ihm Dinge unterstellt, die sie gar nicht wissen konnten und die auch nicht der Wahrheit entsprachen. Aber bei Elihu haben wir gesehen, wiederholt, er zitiert, was Hiob in diesen Reden gesagt hat und auf das geht er ein. Und da hat er natürlich Zeugen. Er ist nicht nur mit Hiob allein, sondern die 3 Freunde, die hätten sofort aufstehen können und sagen, du, aber das hat Hiob nie gesagt. Ja, man kann ja jemanden zitieren und es stimmt gar nicht, das Zitat. Aber wenn da andere Augen- und Ohrenzeugen da sind, die können sagen, jawohl, das stimmt. Und die mussten das anerkennen. Richtig zitiert. Denn Hiob hat gesagt, ich bin gerecht und Gott hat mir mein Recht entzogen. Trotz meines Rechts soll ich lügen. Oder man kann besser auch übersetzen, über mein Recht soll ich lügen. Meine Wunde ist unheilbar. Wörtlich steht bei Wunde, das erklärt die Elberfelder in der Fußnote, mein Pfeil. Meine Wunde, mein Pfeil ist unheilbar. Also er hat Wunden in seiner Seele, wie wenn ein Pfeil in ihn geschossen worden wäre. Meine Wunde ist unheilbar, ohne dass ich übertreten habe. Und damit sagt er, Gott hat Unrecht getan. Wenn er sagt, Gott hat mir mein Recht entzogen, und von sich sagt er, ich bin gerecht, da hat er sich versündigt. Und wirklich, wenn wir nochmals aufschlagen, Kapitel 19, Vers 6 und folgende, da sehen wir, wie Hiob das tatsächlich gesagt hat. Lest du uns aus der Rede von Hiob, die in Kapitel 19, 1 beginnt, jetzt Vers 6 bis 8. Bis 9.
So erkennt doch, dass Gott mein Recht gebeugt und sein Netz über mich geworfen hat. Siehe, wenn ich schreie Gewalttat, so erhalte ich keine Antwort. Und rufe ich um Hilfe, so finde ich kein Recht. Er hat mir den Weg versperrt, sodass ich nicht weiterkomme. Und über meine Pfade hat er Finsternis gebreitet. Er hat mich meiner Ehre entkleidet und mir die Krone meines Hauptes weggenommen.
Ja, und so geht es weiter mit Ehre. Und er und er, er beschuldigt Gott in seinem Handeln. Und das nimmt jetzt Elihu auf, um sehr deutliche Worte zu sprechen. Lies du nochmals Vers 7 in Kapitel 34 bis 9.
Wer ist ein Mann wie Hiob, der Lästerung trinkt wie Wasser, der in Gemeinschaft mit Übeltätern wandelt und mit gottlosen Leuten umgeht? Denn er hat gesagt, es nützt dem Menschen nichts, wenn er mit Gott Freundschaft pflegt.
Ja, also er sagt nicht, Hiob, du bist ein Frevler, du bist ein Gottloser. Das sagt er sicher nicht. Aber er sagt, Hiob, indem du Gott so angegriffen hast, bist du eigentlich ein Genosse geworden von denen, die gottlos gegen Gott sprechen und Gott Vorwürfe machen. Und seine Gerechtigkeit in Frage stellen. Darum sagt er also, du bist in Gesellschaft gegangen mit denen, die Frevel tun und mit gottlosen Menschen. Hat er gewissermaßen Umgang gehabt. Also mitgegangen auf ihrem Weg. Aber das als Gläubiger. Und da sehen wir das Problem, wie man eben sich mitschuldig machen kann. Wenn man falsche Meinungen unterstützt oder irgendwie etwas dazu beiträgt. Und weiter zitiert er wieder in Vers 9, denn er hat gesagt, keinen Nutzen hat ein Mann davon, dass er Wohlgefallen an Gott hat. Wir können das nachschlagen in Kapitel 9, 29. Es entspricht genau den Zitaten, den Tatsachen, was er da als Zitate vorbringt. 9,29.
Soll ich denn schuldig sein? Was mühe ich mich vergeblich ab?
Ja, noch weiter, Vers 30.
Wenn ich mich auch mit Schnee waschen würde und meine Hände mit Lauge reinigte, so würdest du mich doch in die Grube tauchen, sodass ich meine eigenen Kleider vor mir ekelten.
Danke. Also, er sagt gewissermaßen, er hat gerecht gelebt, aber das nützt gar nichts. Gott betrachtet ihn einfach als Schuldigen. All das, was er sich als Gläubiger hingegeben hat und sich für Gerechtigkeit eingesetzt hat, das hat alles gar nichts gebracht. Nützt gar nichts, ob ich jetzt so oder so lebe. Und das greift nun Elihu scharf an. Lesen wir Verse 10 bis 15.
Darum, ihr verständigen Männer, hört mir zu. Fern sei es von Gott, dass er gesetzlos handle, und von dem Allmächtigen, dass er Unrecht tue, sondern er vergilt dem Menschen nach seinem Handeln und lässt es jedem ergehen nach seinem Wandel. Ja, wahrlich, Gott handelt nicht gesetzlos und der Allmächtige beugt das Recht nicht. Wer hätte ihm die Erde unterstellt? Und wer hat den ganzen Erdkreis gegründet? Wenn er nur noch auf sich selbst achtete und seinen Geist und Odem wieder zurücknehme, so würde alles Fleisch miteinander vergehen und der Mensch zum Staub zurückkehren.
Danke. Jetzt nennt er sie wieder achtungsvoll, ihr Männer von Verstand, in Vers 10. Und noch was bittet ihr? Hört zu. Ja, weil jetzt kommt harte Kost. Und was er hier vorstellt, ist Folgendes. Wir müssen Gott immer Recht geben. Auch wenn wir seine Wege überhaupt nicht verstehen. Und auch das, was wir durchleiden, wir dürfen wissen, dass Gott immer absolut Recht hat. Und darum sagt er, fern sei Gott von Gesetzlosigkeit und der Allmächtige von Unrecht. Es ist hier alttestamentlich ausgedrückt, was später der Apostel Johannes in seinem ersten Brief schreiben sollte. Schlagen wir auf, 1. Johannes 1, Vers 5. Sehr feierlich beschreibt hier zusammenfassend der alte Apostel Johannes den Grundinhalt seiner Botschaft.
Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist.
Ja, und wenn Johannes sagt wir, dann schließt er sich zusammen mit allen Aposteln. Und er sagt, das ist die Botschaft, die wir euch verkündigen, Gott ist Licht. Übrigens nicht, Gott ist das Licht. Das wäre Hinduismus. Ja, dann wäre das Licht hier im Raum, das wäre Gott. Und das Sonnenlicht wäre Gott. Aber Gott ist nicht das Sonnenlicht. Aber hier steht, Gott ist Licht. Das heißt, sein Wesen ist vollkommen. Und er betont, in Gott gibt es absolut keine Spur von Finsternis. Nicht wahr? Zum Beispiel im Taoismus, da wird das Göttliche ja beschrieben als die Mischung von allem. Das Yin- und Yang-Zeichen, das sich in einem Kreis vereint, weiß und dunkel, besagt, das Göttliche sei eine Mischung von Licht und Finsternis. Männlich und weiblich. Und dann werden alle möglichen Gegensätze aufgezählt, die sich quasi im Taoismus vereinigen. Aber welch ein Gegensatz. Gott ist Licht und gar keine Finsternis ist in ihm. Keine Spur, kein Same von irgendetwas Bösem. Und darum sagt Elihu, fern sei Gott von Gesetzlosigkeit. Und dieses Fern erinnert uns ganz an Paulus im Römer 9. Dort zeigt er, dass Gott völlig souverän ist. Er kann wirklich tun und lassen, was er will. Aber das bedeutet nicht, dass Gott ein Tyrann ist und dass er mutwillig handeln würde. Schlagen wir auf, Kapitel 9, Römer 9, Vers 14.
Was wollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Das sei ferne.
Ja, Dieser Ausdruck, den man immer wieder findet bei Paulus, wenn er ganz entrüstet einen falschen Gedanken abweist, das sei ferne. Und auch hier, Gott ist zwar völlig frei in seinem Handeln, und trotzdem ist es ganz wichtig, ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott, das sei ferne. Nie, kommt gar nie vor, ist gar nicht möglich. Und Gott handelt auch nie gegen sein Wesen. Darum sagt auch Titus 1 und Hebräer 6, dass Gott nicht lügen kann. Und 2 Timotheus 2 sagt, dass Gott sich selber nicht verleugnen kann. Das heißt, er kann gar nicht gegen sein eigenes Wesen, das eben Licht ist, kann er nicht verstoßen. Da sagt jemand, ja, aber dann ist ja Gott nicht allmächtig. Gott wäre nur allmächtig, wenn er alles kann. Wenn er auch lügen könnte. Ja, im Islam ist das so. Allah wird als ein Gott beschrieben, der der größte Ränkeschmied sei. Er kann lügen. Und er ist nicht an sein Wort gebunden. Darum hat der Moslem auch nie Gewissheit, nie Sicherheit. Denn Allah könnte auch im letzten Moment einen, der nach dem Islam gelebt hat, in allen Details, im letzten Gericht, wenn er über diese angebliche Brücke so breit wie eine Messerklinge gehen muss und Allah sagt, Jehenna, dann muss er in die Jehenna, in die Hölle. Völlig mutwillig, aber eben, die Bibel sagt, die Allmacht Gottes bedeutet, dass Gott alles weiß, dass er alles kann, dass er allgegenwärtig ist. Und es bedeutet aber niemals, dass Gott sein Wort zurücknehmen könnte und verdrehen könnte und lügen könnte. Fern sei Gott von Gesetzlosigkeit und der Allmächtige von Unrecht. Das ist einfach das Grundprinzip, das Elihu diesen Männern vorstellt. Wenn wir es auch nicht verstehen, es ist so. Das ist eindeutig. Und dann Vers 11. Sondern des Menschen Tun vergilt er ihm. Und nach jemandes Weg lässt er es ihn finden. Dieser vollkommen gerechte Gott ist auch ein gerechter Richter. Und zwar im Sinn von Galater 6, Vers 7, was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Dieser Grundsatz stimmt. Früher oder später. Und weiter erklärt Elihu, ja wirklich, Gott handelt nicht gesetzlos. Ja, der Allmächtige beugt nicht das Recht. Aber Hiob hat gesagt, er hat mir mein Recht entzogen. Nein, macht er nie. Unmöglich. Und dann stellt Elihu die Frage, wer hat ihm die Erde anvertraut? Und wer hat den ganzen Erdkreis gegründet? Nun, was ist die Antwort? Ja, niemand hat ihm das anvertraut. Also Gott ist nicht wie die Herrscher auf dieser Erde. Die haben einfach übernommen, was der Schöpfer schon ins Dasein gerufen hat. Sie regieren über Länder, das ist ja gemeint mit dem Erdkreis, das ist im Hebräischen das Wort Devel. Da steckt übrigens nichts von Kreis drin, sondern Devel bezeichnet das bewohnte Festland der Erde. Niemand hat das Gott anvertraut, aber alle Herrscher, Gerechte und Gesetzlose, die regieren über Dinge, die ihnen eigentlich gar nicht gehören, sondern die ihnen anvertraut sind. Aber bei Gott ist es so, auf die Frage, wer hat ihm die Erde anvertraut, er hat sie selber ins Dasein gerufen. Und er kann darüber verfügen, wie er will. Niemand kann sagen, warum handelst du, Gott, auf diese Art? Aber das Wunderbare ist, das bedeutet auch nicht, dass man denken könnte, Gott kann das Recht drehen. Es ist immer entsprechend der Wahrheit. Gott ist Licht und gar keine Finsternis ist in ihm. Und dazu können wir noch lesen aus Römer 11, nachdem der Apostel Paulus in den Kapiteln 9 bis 11 die Wege Gottes, die Regierungswege Gottes mit Israel und den Völkern aufgezeigt hat und die Weisheit, wie Gott die Geschichte führt, dann betet er an. Lesen wir des Zusammenhangs wegen Römer 11 ab Vers 33 bis 36.
O welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes! Wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege! Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen.
Ja, eine unwahrscheinlich konzentrierte Anbetung. Und da stellt er die Frage in Vers 35, wer hat ihm zuvor gegeben und es wird ihm vergolten werden? Also wer hat Gott irgendetwas anvertraut und dann müsste Gott ihm gewissermaßen gerechterweise etwas zurückgeben? Niemand. Es kommt alles von ihm. Von ihm, und er führt es auch aus. Also er plant es, kommt von ihm, durch ihn, er führt es auch aus und alles ist letztlich zu seiner Ehre. Für ihn. Von ihm, durch ihn, für ihn. Und weiter wird gesagt in Vers 34, denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Muss man sagen, niemand hat Gottes Handeln in allem verstehen können. Es ist unerreichbar. Und weiter, wer ist sein Mitberater gewesen? Also wer hat Gott irgendeinen Hinweis gegeben, der hilfreich gewesen wäre? Niemand. Kommt alles von ihm. Aber eben, er ist souverän über allem, aber nie mutwillig, nie ein Tyrann. Und dann sagt Elihu in Vers 14, wenn er sein Herz nur auf sich selbst richtete, seinen Geist und seinen Odem an sich zurückzöge, so würde alles Fleisch insgesamt verscheiden und der Mensch zum Staub zurückkehren. Also hier wird vorgestellt, Gott ist nicht nur der Schöpfer, sondern auch der Erhalter. In 1. Timotheus 4 wird er genannt, ein Erhalter aller Menschen. In Daniel 5 sagt der Prophet zu Belsazar, dass sein Atem, sein Odem in der Hand Gottes ist. Das können wir kurz aufschlagen. Daniel 5. Und zwar Vers 23. Da spricht Daniel zu Belsazar.
Sondern du hast dich über den Herrn des Himmels erhoben, und man hat die Gefäße seines Hauses vor dich gebracht, und du und deine Gewaltigen, deine Frauen und Nebenfrauen, ihr habt Wein daraus getrunken, und du hast die Götter aus Gold und Silber, aus Erz, Eisen, Holz und Stein gepriesen, die weder sehen noch hören noch verstehen, den Gott aber, in dessen Hand dein Odem und alle deine Wege sind, hast du nicht geehrt.
Ja, also dein Odem, also der Lebensodem, den Gott ja damals Adam vorbereitet aus den Materialien des Erdbodens, eingehaucht hatte, sodass er eine lebendige Seele wurde. Diesen Hauch hält Gott in der Hand und darum lebte Belsazar zu dem Zeitpunkt noch. Aber noch in derselben Nacht hat Gott diesen Odem losgelassen, als ein persischer Soldat aus dem Heer von Kyros mit einem Schwertstreich den König beseitigt hatte. Also, dass wir leben, dass wir atmen, dass wir existieren, ist, weil Gott, der Schöpfer, uns nicht nur das Leben gegeben hat, sondern er hält es aktiv. Das ist der Gedanke von Hebräer 1 am Anfang, wo es heißt, dass der Herr Jesus alle Dinge trägt durch das Wort seiner Macht. Das bedeutet, durch sein mächtiges Wort. Und sobald der Herr Jesus eben sein Wort zurücknehmen würde, dann würde die Welt auseinanderfallen. Und eben alle lebendigen Wesen würden verscheiden. Und in Kolosser 1, Vers 17 heißt es weiter, nachdem in Vers 16 gesagt wird, dass der Herr Jesus alles erschaffen hat. Und da wird in Vers 17 gesagt, alle Dinge werden durch ihn zusammengehalten. Das heißt also konkret, warum halten die Moleküle zusammen? Warum zerfallen nicht alle Atome? Weil der Herr sie aktiv als der Erhalter des Weltalls zusammenhält. Und noch größer wird das, wenn wir daran denken, dass der Herr Jesus, als er der ewige Gott Mensch geworden war und Maria, seine Mutter, hielt ihn als Baby in den Armen, im gleichen Moment hat er ihr die Kraft gegeben, um das Baby zu halten. Und als er am Kreuz war und seine Feinde gesagt haben, wenn du Gottes Sohn bist, dann steig vom Kreuz herab. Er ist nicht herabgestiegen, aber er hat vielmehr den Nägeln, den Atomen und den Molekülen im Holz die Kraft gegeben, ihn zu halten. Da merken wir, wer unser Herr ist. Und da sagt also Elihu, wenn Gott so sein Odem zurückzöge, alle würden verscheiden und zum Staub zurückkehren. Jetzt lesen wir Vers 16 bis 20.
Hast du nun Verstand, so höre dies und schenke der Stimme meiner Worte Gehör. Könnte auch einer herrschen, der das Recht hasst? Oder willst du den Gerechten, den Mächtigen schuldig sprechen? Darf man zum König sagen, du Nichtsnutz, und zu Edlen, du Gottloser? Wie viel weniger zu dem, der die Person der Fürsten nicht ansieht und den Vornehmen nicht mehr achtet als den Geringen, denn sie sind alle das Werk seiner Hände. Plötzlich sterben sie, mitten in der Nacht. Ein Volk wird ins Wanken gebracht und geht dahin. Und er beseitigt den Tyrannen ohne Menschenhand.
Danke. Interessant, jetzt sagt er wieder, man soll zuhören. Also jetzt direkt gerichtet an Hiob. Und wenn du doch dies einsehen und hören, der Stimme meiner Worte Gehör schenken wolltest. Wie oft sagt er, hört, hör, hör oder hört? Das ist beeindruckend. Und warum wiederholt er das ständig? Weil er Angst haben muss, dass Hiobs Gedanken abwandern. Und er fügt das ein, um die Konzentration der Zuhörer zu halten, des Zuhörers zu halten. Und das ist ja auch eine ganz wichtige Sache, wenn man das Wort Gottes verkündigt. Also für jeden, der das Wort Gottes predigt, man muss die Aufmerksamkeit behalten. Man muss sie am Anfang bekommen und man muss sie behalten. Warum? Eben weil man muss ja zuerst das Wort Gottes hören, um es dann auch zu verstehen. Aber man kann das Wort Gottes nicht verstehen, wenn man es nicht hört. Also man muss die Aufmerksamkeit wecken und die eben halten. Und das ist dann die Grundlage, dass eventuell die Hörer auch verstehen. Und der nächste Schritt wäre dann die Umsetzung. Also hören, verstehen, tun. Das sind drei Stufen. Und wir sehen ja auch im Neuen Testament, wie der Herr Jesus darauf geachtet hat, dass die Menschen eben wirklich gut hören können. Zum Beispiel die Bergpredigt, da heißt es, er saß oben auf dem Berg, und das ist ja der Har-Ha-Osher gewesen, also der Berg der Seligpreisungen, an dessen Fuß sich die Stadt Kapernaum befand. Geht man da hoch auf die Bergeshöhe, dann sieht man, wo der Herr da war, als er das Wort verkündigt hat. In Lukas 6, in der Parallelstelle, heißt es, dass riesige Volksmengen von Tausenden von Leuten, die versammelten sich auf einem ebenen Platz. Nun, das ist nicht ein Widerspruch in den Evangelien, da ein Berg und dort ein Platz, aber wirklich unterhalb der Bergeshöhe gibt es einen Abhang und dann einen großen, riesigen Platz für Tausende von Leuten. Und wenn man da oben steht und die Bergpredigt vorliest heute mit ganz natürlicher Stimme, ohne zu pressen, ja, und die Leute sind da unten, dann versteht jedes Wort. Wir haben es ausprobiert. Und warum hat der Herr da gepredigt unter diesen Umständen? Eben weil er wollte, dass die Menschen hören, um dann auch zu verstehen, um dann auch zu tun. Oder wenn wir denken an Lukas 5, der Herr ging in einem Boot etwas vom Ufer weg und die Volksmenge war unten in Sheva, das ist der Hafen von Kapernaum, war am Ufer und der Herr hat ausgenützt, indem der Direktschall seiner Rede die Leute erreichte, aber auch der Indirektschall, der ging auf die Wasserfläche und dann zu den Leuten. Dieses Versetzte führt dazu, dass die Stärke der Stimme, also ganz deutlich erhöht wird. Der Herr wollte, dass die Menschen hören. Und wir sehen, Elihu will, dass Hiob und seine Freunde hören. Und dann Vers 17 stellt er Gott vor als den Allgerechten. Sieht man das? Oder willst du den Allgerechten verdammen? Oder schuldig sprechen, kann man auch sagen. Und das Wort Allgerechter ist die Übersetzung von zwei Wörtern auf Hebräisch. Tzadik heißt der Gerechte und Kabir heißt der Mächtige. Tzadik, Kabir, das ist eben der mächtig Gerechte. Eben der Allgerechte, der die Ursache von aller Gerechtigkeit ist. Und wie soll man den schuldig sprechen? Aber er macht klar, Hiob, das hast du gemacht. Und er sagt, nicht mal bei menschlichen Herrschern ist das akzeptabel, wenn man zum König sagt, Belial. Was heißt das, Belial? Nichts nutzt, ja. Also, nichts nutzt, bli heißt ohne nichts, ja. Zum Beispiel, wenn man in Israel einen Tee bestellt im Restaurant und dann sagt man bli Zucker, ja, ohne Zucker. Bli und dann beli Jaal, Jaal, das bedeutet nützen, also ohne Nutzen. Menschen, an denen hat man überhaupt keinen Gewinn, keinen Nutzen. Aber das Wort ist viel stärker als nur nichts nutz, denn es wird im Neuen Testament dann schließlich gebraucht für den Teufel. Belial in 2. Könige 6, also den Bösen. Aber wenn man einem König sagt, du bist ein Belial, das ist unakzeptabel. Gut, wenn man denkt, also in der heutigen Zeit, wie man selbst über Präsidenten von Amerika sprechen kann, das ist unerhört. Alle menschliche Achtung sind bei vielen völlig verloren gegangen. Aber eben schon bei Menschen, die ja selber Sünder sind, ist es unakzeptabel, dass man einen Herrscher als Belial bezeichnet oder edle Leute als Gottlose. Und dann sagt Elihu, wie viel weniger zu ihm, der die Person des Fürsten nicht ansieht und den Vornehmen nicht vor dem Geringen berücksichtigt. Gott ist so. Er lässt sich nicht täuschen durch die soziale Stellung. Also er handelt nicht bei Hochgestellten anders als bei denen, die Untertanen sind. Nein, er behandelt alle gleich. Absolute Gerechtigkeit. Und dieser Grundsatz in unserer Rechtsprechung, dass vor dem Gesetz alle gleich sind, das ist ein biblischer Grundsatz, ein göttlicher Grundsatz. So handelt Gott. Und Elihu begründet, denn sie alle sind das Werk seiner Hände. Gott hat sie erschaffen, die Hochgestellten wie die Niedriggestellten. Und sie sind einfach seine Geschöpfe. Und das gibt ihnen die Würde vor Gott. Weiter, in Vers 20 wird aber gezeigt, wie Gott eben souverän handeln kann, wenn es um Gericht geht. Lies du nochmals Vers 20.
Plötzlich sterben sie, mitten in der Nacht. Ein Volk wird ins Wanken gebracht und geht dahin, und er beseitigt den Tyrannen ohne Menschenhand.
Jawohl. Wir haben ja immer wieder gesehen, im Buch Hiob befinden wir uns in den Jahrhunderten nach der Sintflut. Und die Sintflut war ein geologisch dermaßen einschneidendes Ereignis. Nach der Bibel sind auch die Kontinente auseinandergerissen worden während des Sintflutjahres. Und das war ja alles verbunden mit unvorstellbaren Erdbeben. Und schon beim Beginn der Sintflut mit unvorstellbaren Tsunamis, die das Festland überspült hatten, als nämlich alle Quellen der Tiefe, der Ozeantiefe, aufgebrochen sind, vulkanisch. Also wir können uns gar keinen Begriff machen, welche vulkanische und seismische, also Erdbebenaktivität in der Sintflut stattgefunden hat. Und dann war nach der Sintflut nicht einfach Ruhe, sondern die Erde war nach wie vor ganz massiv in Bewegung. Und Psalm 104 sagt, dass am Ende der Sintflut begannen die Berge sich zu heben und die Täler wurden abgesenkt. Also das, was man in der säkularen Geologie als Prozesse von Millionen und Millionen von Jahren sich vorstellt, war nach der Bibel katastrophisch. Und darum war also die Aktivität so groß, auch nach der Sintflut, die Aktivität der Erde. Und wir finden ganz viele Stellen im Buch Hiob, die über diese Katastrophen in dieser schweren Zeit nach der Sintflut stattgefunden haben. Und hier sehen wir ein solches Erdbeben. In einer Nacht ein Volk vergeht, ausgelöscht. Hat Gott ein Recht, ein Volk durch ein Erdbeben so auszulöschen? Nun, Elihu erklärt, Vers 21, denn seine Augen sind auf die Wege des Menschen gerichtet. Und er sieht alle seine Schritte. Gott kennt jeden Menschen. Und er weiß von jedem, wie viel Schuld er auf sich geladen hat. Und alle haben. Und wir alle haben Schuld in unserem Leben aufgehäuft. Und dann erklärt Elihu, Vers 22, da ist keine Finsternis und kein Todesschatten, dass sich darin verbergen könnten, die Frevel tun. Der Mensch kann vor Gott nichts vertuschen. Vor den Menschen, ja, und wie? Bis hin zu Professionalität im Vertuschen. Vor Gott ist alles offen und klar. Und dann Vers 23, denn er braucht nicht lange auf einen Menschen Acht zu geben, damit er vor Gott ins Gericht komme. Nicht wahr? Unsere Richter, die müssen das Material sammeln, sie müssen die Ordner durchstudieren und versuchen, zu einer gerechten Schlussfolgerung im Urteil zu kommen. Gott braucht keine Zeit. Er weiß alles. Er muss nicht darauf achten und das irgendwie noch erforschen. Es ist alles völlig klar, er muss da gar nicht Acht geben. Und dann, Vers 24, er zerschmettert Gewaltige ohne Untersuchung und setzt andere an ihre Stelle. Wenn nun eben Herrscher tatsächlich sich so aufführen wie Gottlose oder wie ein Belial, teuflische Herrscher, dann können wir es erleben, wie Gott plötzlich solche Herrscher beseitigt. Und andere kommen an ihre Stelle. Manchmal denkt es ein, wieso kommen die nicht weg? Und die unterdrücken das Volk und begehen Schandtaten und es geschieht nichts. Aber wenn plötzlich die Zeit gekommen ist, ich mag mich erinnern damals bei Ceausescu in Rumänien, wie das war. Ich hatte noch vor seinem Sturz ein Flugticket gebucht, weil ich eingeladen war in Bukarest für Vorträge. Und da war die Frage aber, wie lange geht das noch, bis Rumänien auch eine Revolution erlebt? Ein Staat im Osten hat ja eine Revolution erlebt und der Kommunismus wurde gestürzt. Aber Ceausescu, der hat mit eiserner Hand weiter regiert. Und dann, es waren Weihnachten, vielleicht mögen sich manche erinnern, da ging die Revolution los. Und Ceausescu hat immer darauf geachtet, dass er nie den Lift nimmt in dem Haus. Und ich habe das Haus gesehen in Bukarest, wo er eben gerade noch drin war. Und dann war klar, die Revolution, die hat jetzt so zugenommen, er muss weg. Und die Securitate hat ihn eben begleitet, aber er musste, weil es eilte, in den Lift. Und ausgerechnet bei diesem Mal klemmte der Lift. Das hat er ja immer zu vermeiden versucht. Und ausgerechnet da im Notfall einmal den Lift und er klemmt. Und da war ein Helikopter bestellt, der durfte nicht landen, der kreiste und verbrauchte Treibstoff oben über dem Haus. Und Ceausescu kam nicht. Bis die Securitate ihn schließlich befreit hat, ging er rauf und dann hat man ihn aufgenommen und weg. Und dann hat der Helikopter aber so viel Treibstoff verloren, dass er nicht ans Ziel kam. Er wollte ja mit einem Jet dann das Land verlassen und er musste da vorher landen. Und zwar haben einen Automobilisten angehalten, er musste Ceausescu aufnehmen und zum Jet führen. Und dann im Auto stellt Ceausescu das Radio an und hört, wie die Revolution noch weiter vorgeschritten ist. Und der Mann erstarrt. Und der kleine Mann da, der sagt, nein, ich fahre sie nicht zum Flughafen. Es ist viel besser, dort gibt es eine Militärbasis. Dort werde ich sie hinfahren. Und der Mann, der immer sagte, was zu tun ist, kann ihm, dem kleinen Mann, nicht widersprechen. Er geht dahin und dann hat das Militär in dem Moment gerade gekippt und Ceausescu wurde verhaftet, dann in einem kurzen Prozess verurteilt und hingerichtet. Unglaublich, was über Jahrzehnte nicht denkbar war und plötzlich ist der Moment gekommen. Da kann man daran denken, er zerschmettert Gewaltige ohne Untersuchung und setzt andere an ihre Stelle. Vers 25 liest du noch, bis 30.
Denn er kennt ihre Werke und er kehrt sie um über Nacht, sodass sie zermalmt werden. Als Gottlose züchtigt er sie dort, wo alle es sehen, weil sie von ihm abgefallen sind und keinen seiner Wege beachtet haben, sodass sie das Schreien des Geringen zu ihm hinaufdringen ließen und er das Schreien der Unterdrückten hörte. Wenn er sich ruhig verhält, wer kann ihn verurteilen? Wenn er sein Angesicht verbirgt, wer kann ihn schauen? So handelt er sowohl an einem Volk als auch an dem einzelnen Menschen, damit nicht gottlose Menschen regieren, dass sie nicht Fallstricke für das Volk werden.
Ja, also in Vers 25 wird nochmal dieses Thema dieser verhängnisvollen Nacht aufgenommen. In einer Nacht durch ein Erdbeben wird ein Volk vernichtet. Und eben auch gottlose Herrscher können so enden, kehrt sie um über Nacht und sie werden zermalmt. So wie Übeltäter öffentlich hingerichtet werden auf dem Platz, so richtet er solche, die eben abgefallen sind von dem Weg Gottes, weil sie von seiner Nachfolge abgewichen sind, das bedeutet abgefallen sind, und alle seine Wege nicht bedacht haben, weil sie sich nicht beschäftigt haben mit den Wegen Gottes und daraus etwas gelernt haben. Und was hat das zur Folge gehabt? Weil sie sich nicht mit den Wegen Gottes beschäftigt haben, haben sie eben die Geringen, die Untertanen, unterdrückt. Und zwar, Vers 28, um zu ihm hinaufdringen zu lassen das Schreien des Geringen und damit er das Schreien der Elenden höre. Also, die Untertanen, die unterdrückt sind und zu Gott schreien, das hat eben Wirkung. Und darum lesen wir auch in Jakobus 5, dass wenn Arbeiter, die nicht ihren Lohn bekommen haben, sie schreien zu dem Herrn Zebaoth und er hört darauf. Weil Gott gerechte Löhne will. Und dann kommt aber in Vers 29 ein Einschub. Und zwar, also ein Zwischengedanke, schafft er Ruhe, wer will beunruhigen? Und verbirgt er das Angesicht, wer kann ihn schauen? Das ist nur ein kurzer Einschub. Und dann der nächste Satz, der schließt wieder an das Ende von Vers 28. Also der gottlose Herrscher, der eben nichts damit zu tun haben will, dass die Untertanen zu dem Herrn rufen um Hilfe. Und dann wird gesagt, so handelt er sowohl gegen ein Volk als auch ebenso gegen einen Menschen. Also Gott hat Handlungsweisen, wie er gegenüber ganzen Völkern handelt, kollektiv und auch gegen einzelne Menschen individuell. Und warum macht er das? Damit der ruchlose Mensch nicht regiere, damit sie nicht Fallstricke des Volkes seien. Gott hat immer wieder in der Geschichte ungerechte Herrscher beseitigt. Aber eben da in dieses Gerichtshandeln wird plötzlich positiv gesagt, schafft er Ruhe, wer will beunruhigen? Und wenn wir denken an das Paradebeispiel, wie Gott Ruhe geschafft hat im schlimmsten Sturm, dann müssen wir denken an 1. Mose 8, am Ende der Sintflut heißt es, und die Arche landete auf dem Gebirge Ararat. Aber das Landen heißt eigentlich Ruhte auf dem Gebirge Ararat. Das Wort Nuach, ruhen, ist ein Wortspiel mit Noach. Noach heißt Mann der Ruhe. Und die Arche ruhte auf dem Gebirge Ararat. Alle Stürme war vorbei. Und die Familie Noah war gerettet. Die durch Glauben in die Arche, in die rettende Arche eingegangen waren. Sie haben das Gegenteil von Gericht erlebt. Die Welt wurde gerichtet, aber sie haben erlebt, wie Gott Ruhe schafft. Und wenn Gott Ruhe schafft, Noach, wer will beunruhigen? Und das ist das Wunderbare, was Gläubige eben kennen dürfen in einer so unruhigen Welt, in der wir leben, dass es wirklich Ruhe und Frieden gibt in dem Herrn Jesus. Und natürlich diese Ruhe und dieser Friede, wir haben schnelle Beine und wir verlieren es so schnell wieder. Aber dann sagt uns Philipper 4, Vers 6, alle eure Anliegen, lasst mit Gebeten flehen, vor Gott kund werden und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Sinne, euer Denken, eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Und so können wir über das Gebet, wo wir alle unsere Anliegen Gott sagen und dadurch auch ablegen, kommen wir wieder in diese Ruhe. Er schafft eher Ruhe, wer will beunruhigen? Aber umgekehrt, und verbirgt er das Angesicht, wer kann ihn schauen? Wenn Gott sich uns Menschen nicht mitteilt, wer kann Gott wahrnehmen? Martin Buber ging ja nach der Judenvernichtung oder in der Zeit der Judenvernichtung durch die Nazis, floh er nach Amerika. Und dann nach dem Zweiten Weltkrieg hat er dort Vorträge gehalten, hat die dann auch herausgegeben in einem kleinen Büchlein, das heißt Gottes Finsternis. Das Wort hat er selber kreiert, das gibt es ja nicht im Deutschen, und zwar aus Sonnenfinsternis. Bei Sonnenfinsternis existiert die Sonne immer noch, aber sie wird eben in ihrem Licht verdeckt. Und so sagte er, wir leben in einer Zeit der Gottesfinsternis, im 20. Jahrhundert und eben auch im 21. Das heißt, wir sehen das Problem, besonders in der westlichen Gesellschaft, dass ganz viele Menschen sagen, wo ist Gott? Ich nehme ihn nicht wahr. Ja, das ist, weil Gott eben sich verborgen hat. Wie 5. Mose 32, Vers 20 sagt, dass Gott eben sein Angesicht verbergen kann vor einem Volk. Und das geschieht aktuell. Das ist der Grund, warum so viele Menschen sagen, wo ist Gott? Aber wenn sie ihn suchen, dann kann er diese Gottesfinsternis beseitigen. Und das haben so viele erlebt. Also noch Vers 31. Liest du dort noch, Sascha, bis zum Schluss?
Denn zu Gott muss man sagen, ich habe meine Strafe getragen und will nicht mehr verkehrt handeln. Was ich nicht sehe, lehre du mich. Wenn ich Unrecht getan habe, so will ich es nicht wieder tun. Soll er nach deinem Sinn Vergeltung üben, weil du verwirfst? Denn du musst wählen und nicht ich. Was du weißt, das rede. Verständige Männer werden mir zustimmen und jeder weise Mann, der mir zuhört. Hiob redet wie ein Unwissender und seine Worte zeugen nicht von Einsicht. O, dass doch Hiob fort und fort geprüft würde, weil er antwortet, wie gottlose Männer antworten. Denn zu seiner Sünde fügt er Frevel hinzu. Er verhöhnt uns und redet viel gegen Gott.
Ja, also nochmals, in Vers 34 spricht er alle vier, auch Hiob an mit Männer mit Verstand. Ein weiser Mann. Und er sagt, wenn ihr dem jetzt zustimmt, was ich da sage, dann seid ihr es wirklich. Aber er sagt, Hiob redet nicht mit Erkenntnis. Und er sagt nicht, Hiob ist ein Tor und Hiob hat keine Erkenntnis. Aber er hat ohne Erkenntnis gesprochen. Obwohl er ihm ja Weisheit zugesprochen hatte am Anfang des Kapitels, nicht wahr? Und jetzt wünscht er etwas ganz Gewagtes. Vers 36, ach, dass doch Hiob immerfort geprüft würde, wegen seiner Antworten nach frevler Art. Er sagt, dieses Leiden von Hiob sollte so lange weitergehen, bis Hiob das eingesehen hat. Also, dass Gott diese Krankheit doch benutzen möge, um Hiob in dieser Sache Klarheit zu geben. Aber wir werden sehen, Hiob kommt zur Umkehr und er wird vollkommen gesund. Nun, wieder wichtig, er sagt also, Hiob spricht nach frevler Art. Er sagt nicht, er ist ein Frevler. Das ist ein Unterschied. Und, jetzt gehen wir zurück, ich habe ja einiges ausgelassen. Vers 31, den hat er wohl zu Gott gesagt, ich trage meine Strafe, ich will nicht mehr Böses tun. Was ich nicht sehe, zeige du mir. Wenn ich Unrecht verübt habe, so will ich es nicht mehr tun. Wenn wir uns überlegen, Hiob war ja völlig überzeugt, dass die Anschuldigungen seiner drei Freunde falsch waren. Er wusste, ich war nicht ein Heuchler und ich habe nicht diese Dinge getan, die sie mir unterstellen. Und trotzdem hätte er sich sagen können, aber vielleicht gibt es Dinge in meinem Leben, der ich mich nicht bewusst bin. Also hätte er doch beten können nach Vers 32, was ich nicht sehe, zeige du mir. Es war doch eigentlich gewagt, dass er so beharrte, dass es in seinem Leben wirklich, dass da alles stimmt, hätte er sagen können, alles, was mir bewusst ist. Aber vielleicht gibt es etwas, was mir nicht bewusst ist. Das ist genau das Gebet in Psalm 139, die letzten zwei Verse, 23 und 24 von David, wo er sagt, prüfe mich und erforsche mich und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist und leite mich auf ewigem Weg. Oder im Psalm 19 betet König David, von verborgenen Sünden reinige mich. Das ist doch wunderbar, dass wir auch Dinge, die uns nicht bewusst sind in unserem Leben, Gott bekennen dürfen, um auch so Vergebung zu bekommen. Vor verborgenen Sünden reinige mich. Aber dann darf man es auch ablegen. Und er hätte sagen können, wenn ich Unrecht verübt habe, so will ich es nicht mehr tun. Aber so hat Hiob nicht gesprochen. Und dann fügt Elihu in Vers 33 hinzu, soll er es nach deinem Sinn vergelten? Denn du hast seine Vergeltung verworfen. Und so musst du wählen und nicht ich. Was du weißt, rede denn. Was bedeutet das? Er will sagen, sollte Gott so handeln, Hiob, wie du denkst, dass es richtig ist. Und du hast ja eigentlich Gott Irrtum vorgeworfen. Also da musst du wählen, was wäre denn das Richtige? Nicht ich, du musst es sagen. Und bitte, dann sag's jetzt aber. Und das Erstaunliche ist, Hiob schweigt auch nach dieser Rede. Also wir merken, etwas hat begonnen zu arbeiten in Hiob. Aber er war noch nicht so weit. Er hat noch nicht Buße getan. Aber er war bereit, nochmals zu hören. Und dann kommt Kapitel 35, 1, und Elihu hob wieder an und sprach. Und da spricht er eben über Gottes Souveränität. Und dann in Kapitel 36, Hiob gibt keine Antwort. Elihu fährt weiter, 36, 1, und Elihu fuhr fort und sprach. Und da kommt eben seine letzte Rede, Kapitel 36 und 37. Und auch danach, Hiob schweigt. Er sagt einfach nichts mehr. Und wir werden dann sehen, wenn wir weiterkommen, in Kapitel 38 spricht Gott aus dem Sturm zu Hiob und zeigt, wer er Gott ist, er der Schöpfer. Und dann zwischendurch spricht Hiob. Können wir das ganz kurz noch zum Schluss anschauen? In Kapitel 40, Vers 3.
Da antwortete Hiob dem Herrn und sprach, siehe, ich bin zu gering, was soll ich dir erwidern? Ich will meine Hand auf meinen Mund legen. Ich habe einmal geredet und konnte nichts antworten, und noch ein zweites Mal, und ich will das nicht mehr tun.
Ja, und dann spricht Gott wieder zu Hiob. Aber Gott hat ihn aufgefordert, er möge bitte jetzt sprechen. Elihu hat ihn auch aufgefordert, hat nichts gesagt. Und jetzt spricht Gott, antworte. Und was macht er hier? Er sagt, ich bin zu gering, du bist mächtig, ich will gar nichts mehr sagen. Aber wie nennen wir das? Es gibt ein, ja, das ist das Schweizerdeutsch, das verstehen dann manche im Livestream nicht, Trötzele. Schmollen. Ja, es gibt ja in der Literatur Pankratz der Schmoller. Ja, und Hiob, der Schmoller. Und das ist eben noch nicht Buße. Wir können auch überlegen, wo haben wir geschmollt? Es war eben nicht Buße. Und dann spricht Gott nochmals über die Natur. Und schließlich in Kapitel 42 werden wir dann sehen, da kommt er zur Buße. Und erkennt wirklich, wo das Problem war. Ja, dann wollen wir an dieser Stelle schließen. Und